wir dürfen zusammen das 22. Kapitel anschauen, vom 2. Buch Samuel. Ich habe es mir als Aufgabe gemacht, das Jahr die Bibel in einem Jahr durchzulesen. Das ist sehr empfehlenswert. Das ist eine große Challenge. Manchmal gibt es Tage, wo man dann einfach ehrlich gesagt keine Lust hat, keine Zeit. Irgendwie die Versuchung ist gross, nicht die Bibel zu lesen. Das ist so, auch für mich als Pastor. Und trotzdem gibt es dann wieder Tage, wo ich denke, nein, ich hole jetzt die Tage auf und lese dann gerade 10 Kapitel. Und ich bin über die Stelle gestolpert und habe gedacht, ich mache es mir immer wieder als Challenge so, dass ich auch vom täglichen Bibellesen Stellen raussuche, wo ich würde gerne predigen würde. Und da ist jetzt das 22. Kapitel, wo heute dran kommt. Und die Frage heute Morgen an dich, bist du ein dankbarer Mensch? Würdest du dich als einen dankbaren Menschen bezeichnen? Die Frage ist sehr herausfordernd. Man denkt, okay, vielleicht manchmal nicht. Ich bin auch sehr technikbegeistert. Ich habe ein Xiaomi-Tablet. Ich bin Xiaomi-Fan. Natürlich, die einen denken, ah nein, Xi Jinping hört jetzt mit, weil es von China ist und so. Natürlich, aber ich liebe dieses Tablet. Es ist mega begeisternd für mich. Aber ich habe gemerkt, nach der Zeit, nachdem ich das gekauft habe, ich habe es jetzt ungefähr einen Monat in Gebrauch. Ich habe mich am Anfang sehr gefreut und war sehr dankbar. Aber mit der Zeit merke ich, das ist ja normal, ich habe ein Tablet und es ist gar nichts mehr Besonderes. Und so geht es uns vielleicht auch heute, dass wir es als selbstverständlich ansehen. Vielleicht seht ihr das als selbstverständlich an, dass ihr so ein geniales Gebäude habt. Wir in Zürich, wir suchen seit 20 Jahren ein neues Gebäude und finden nichts. Zürich, die möchten keine Freikirche in Büroräumen und es ist schwierig. Also wir haben viel Grund zu danken. Wo bist du dankbar heute Morgen? Wo hat Gott eingegriffen in der letzten Zeit, in der Zeit der Pandemie? Wir können dankbar sein, ihr könnt dankbar sein, denke ich, dass es die Gemeinden noch gibt. Ich kenne Gemeinden, die gibt es nicht mehr nach der Pandemie, die wurden gespalten. Also wo bist du dankbar heute Morgen, wenn du zurückschaust? Und da die Frage, ja, warum soll ich eigentlich dankbar sein? Das ist jetzt so Druck, Moral, ich soll dankbar sein, okay, das weiß ich jetzt. Warum soll ich dankbar sein? Gott lädt uns dazu ein. Wir haben Jesus kennengelernt persönlich und jetzt weht ein neuer Wind bei uns im Leben. Und dieser Wind, der ermutigt uns, der Heilige Geist, der ermutigt uns immer wieder, auf das zu schauen, was wir von Gott bekommen haben. Nachher gehe ich auch darauf ein. Im 22. Kapitel dürft ihr schon bereits aufschlagen, wenn ihr möchtet. 3 kleine Punkte schon mal vorweg, was eigentlich Dankbarkeit bringt. Das ist ja immer die Frage heute in der postmodernen Zeit, ja, was bringt mir das? Was bringt mir die Dankbarkeit? Erster Punkt, es schützt dich vor Habgier. Als Oberleutnant im Militär habe ich vieles erlebt und eines erlebt, dass Leute, auch reiche Leute, die haben geklaut. Die haben Dinge mitgehen lassen, auch einfach Stifte, Büromaterial einfach mitgenommen. Ja, weißt du, Simon, die bestellen das ja wieder neu, das ist okay und so. Aber eigentlich ist es Diebstahl. Und es ist diese Habgier. Nein, ich habe nicht genug, ich muss auch noch für mich nehmen. Also wenn man dankbar ist, dann ist man dankbar für das, was man hat. Und man hat genug und sagt, nein, ich brauche nicht noch ein zweites Tablet. Ich bin dankbar für das, was ich habe. Also Dankbarkeit schützt vor Habgier, erstens. Dankbarkeit fokussiert wieder auf Gott. Wenn wir beten, dann können wir anfangen, das sagt auch Paulus oft in seinen Gebeten, danke Herr für das und das. Paulus beginnt immer mit dem Gebet. Und wir geben ihm die Ehre, wir geben Gott die Ehre. Und wir behalten auch die Freude an dem, was wir haben. Ich muss mir auch immer wieder sagen, hey, ich will dankbar sein, auch für das, was ich habe, für das Tablet zum Beispiel jetzt. Und dann habe ich wieder diese Freude. Natürlich die Anfangsfreude nicht mehr, die ist nicht mehr da. Das Ding ist gekauft, es ist da im Gebrauch, es nützt sich ab, es hat vielleicht einen Glassplitter drin. Aber wir sind da herausgefordert auch heute. Und dieses 22. Kapitel heute Morgen, das wir anschauen, das ist ein Lied. Das finden wir auch im Psalm 18. ein bisschen abgeändert, da hat das David ein bisschen anders noch formuliert, ein paar Sätze, aber es ist fast gleich. Und ich lese mir, ich habe das überlegt, soll ich den ganzen Text lesen? Ich mache es trotzdem. Ich lese den ganzen Text vor. Es sind 51 Verse. Wir gehen nachher nicht Vers für Vers durch, sonst würdet ihr abhängen. Und es wäre dann irgendwann 12. Aber ich lese jetzt hier den Bibeltext vor aus 2. Samuel 22. Ich lese aus der Zürcher Übersetzung. Und David sang dem Herrn die Worte dieses Liedes an dem Tag, als ihn der Herr aus der Hand aller seiner Feinde und aus der Hand Sauls gerettet hatte. Er sprach, der Herr ist mein Fels, meine Festung und mein Retter, Gott mein Hort, bei dem ich Zuflucht suche, mein Schild und das Horn meines Heils, meine Burg und meine Zuflucht, mein Helfer, aus Gewalttat rettest du mich. Ich rufe zum Herrn, er sei gepriesen, vor meinen Feinden werde ich errettet. Ja, Brandungen des Todes hatten mich überrollt, Ströme des Verderbens erschreckten mich. Stricke des Totenreichs umfingen mich, über mich fielen Schlingen des Todes. In meiner Not rufe ich zum Herrn, zu meinem Gott rufe ich, und von seinem Tempel aus hört er meine Stimme. Und mein Schreien ist in seinem Ohr. Da wankte und schwankte die Erde, und die Grundfesten des Himmels erbebten. Sie wankten, denn er war zornentbrannt. Rauch stieg auf in seiner Nase, Feuer fraß aus seinem Mund, Kohlen brannten aus ihm heraus. Er neigte den Himmel und fuhr herab, Wolkendunkel unter seinen Füßen. Er ritt auf dem Cherub und flog daher und zeigte sich auf den Flügeln des Windes. Und er machte Finsternis zu seinem Zelt um sich her, Wasserdunkel, dichte Wolken. Aus dem Glanz vor ihm brannten feurige Kohlen. Es ließ der Herr vom Himmel her den Donner erdröhnen und der Höchste seine Stimme erschallen. Er schoss die Pfeile und streute sie aus, ein Blitz, und er setzte sie in Schrecken. Da wurden sichtbar die Tiefen des Meeres aufgedeckt, wurden die Grundfesten der Erde durch das Schelten des Herrn vor dem Schnauben seines zornigen Atems. Er griff herab aus der Höhe, fasste mich, zog mich heraus aus gewaltigen Wassern. Er entriss mich meinem starken Feind, meinen Hassern, die mir zu mächtig waren. Sie überfielen mich am Tag meines Unglücks, doch der Herr war mir eine Stütze. Er führte mich hinaus ins Weite, er befreite mich, denn er hat Gefallen an mir. Der Herr handelt an mir nach meiner Gerechtigkeit, nach der Reinheit meiner Hände vergilt er mir. Denn ich hielt mich an die Wege des Herrn und frevelte nicht gegen meinen Gott. Ja, alle seine Gesetze hatte ich vor Augen und seine Satzungen, ich bin nicht von ihnen abgewichen. Ich war vollkommen vor ihm und hütete mich vor der Sünde. So vergalt der Herr mir nach meiner Gerechtigkeit, nach meiner Reinheit vor seinen Augen. Dem Treuen zeigst du dich treu, dem untadeligen Helden ohne Tadel. Dem Reinen zeigst du dich rein, doch dem Falschen voller Ränke. Und du hilfst dem elenden Volk, doch deine Augen sind gegen sie und gegen die Hochmütigen, du erniedrigst sie. Du bist meine Leuchte, Herr, und der Herr erhält meine Finsternis. Mit dir erstürme ich Wälle, mit meinem Gott überspringe ich Mauern. Gottes Weg ist vollkommen, der Herr, das Wort des Herrn ist im Feuer geläutet. Ein Schild ist er allen, die bei ihm Zuflucht suchen. Denn wer ist Gott als allein der Herr und wer ein Fels außer unserem Gott? Es ist Gott, der meine starke Zuflucht ist und mir den Weg frei macht in Vollkommenheit, der meine Füße schnell wie die Hindinnen macht und mich auf Höhen stellt, der meine Hände den Kampf lehrt, dass meine Arme den ehernen Bogen spannen. Du gabst mir den Schild deiner Hilfe und deine Antwort macht mich groß. Weiten Raum schaffst du meinem Schritt und meine Knöchel wanken nicht. Ich will meine Feinde verfolgen und reibe sie auf, kehre nicht um, bis ich sie vernichtet habe. Ich rotte sie aus und schlage sie nieder und sie erheben sich nicht mehr und fallen unter meine Füße. Du gürtest mich mit Kraft zum Kampf, du zwingst unter mich in die Knie, die sich gegen mich erheben. Den Nacken meiner Feinde gibst du mir preis, die mich hassen, vernichte ich. Sie blicken umher, doch da ist kein Retter, zum Herrn, doch er hört nicht. Ich zerreibe sie mit wie den Staub der Erde und wie Unrat auf der Gasse zermalme ich sie, zerstampfe ich sie. Du rettest mich aus Völkerfäden, hast mich bewahrt, damit ich das Haupt von Nationen sei. Völker, die ich nicht kannte, werden mir untertan. Fremde schmeicheln mir, auf bloßes Hören hin gehorchen sie mir. Fremde sinken kraftlos hin, kommen zitternd aus ihren Burgen hervor. Der Herr lebt, gepriesen ist mein Fels. Erhaben ist Gott, der Fels meines Heils. Der Gott, der mir Rach gewährt und mir Völker unterwirft. Der du mich vor meinen Feinden rettest, der du mich erhörst über meine Gegner, erhöhst über meine Gegner, mich befreist von Männern, die gewalttätig sind. Darum will ich den Herrn preisen unter den Völkern und deinen Namen werde ich singen, der seinem König großes Heil verleiht und seinem Gesalbten Treue erweist, David und seinen Nachkommen ewiglich. So, wir haben diese Verse gehört, dieses Kapitel. Um was geht es jetzt hier? Also David steht am Ende seines Lebens und schaut zurück. Schaut zurück und fragt sich, was hat Gott getan? Nicht, was habe ich Tolles gemacht, bin ich für ein Toller, sondern David fragt sich, was hat Gott getan und ist dankbar für all das, was Gott getan hat. Und er berichtet, was Gott getan hat, was Gott tat, wie Gott ist. Er beschreibt auch Gott, wir haben sehr viele auch Bilder gesehen. Und aber auch, was David ganz persönlich fühlte. Und das lesen wir auch in den Psalmen oft, sehr viele Emotionen. Wie ist es dem David gegangen? Und es ist spannend zu sehen, dieses Kapitel 22, das ist das Ende von den zwei Büchern Samuels. Und es ist zu vergleichen mit dem Lied, mit dem Loblied Hannas im 1. Samuel 2. Also es ist wie eine Klammer um diese zwei Bücher, diese zwei Kapitel, zwei Loblieder, die diese schrecklichen, blutrünstigen Geschichten teilweise von diesen zwei Büchern darstellen. Und es ist eingeklammert in Lobpreis. Und da sehen wir, wie, egal wie schlimm diese Tage waren, am Schluss kann David sagen, preis den Herrn. Ich bin dankbar, dass Gott mir den Sieg geschaffen hat und dass er mich bewahrt hat. Also David hatte ein schlimmes, ein schwieriges, ein gefährliches Leben. Und dann kommen wir gleich zum ersten Abschnitt, 1, Vers 9 bis 19. Und da ist das Schlüsselwort retten. Und das ist sowieso das Schlüsselwort für das ganze Kapitel, dass David gerettet wurde, dass er entkommen ist, dass er aus der Gefahr gebracht wurde. Dann kann man sich fragen, ja, von was wurde eigentlich der David von allem bewahrt? Als der König, also bevor David König wurde, wurde er mindestens 10 Jahre lang verfolgt von Saul. 10 Jahre, das ist eine lange Zeit. Der Saul hat David versucht, ihn mindestens 5-mal umzubringen. 1. Samuel 18, Kapitel 19. Aber auch nachher hat Gott David bewahrt und auch ihn gefestigt, nachdem er König wurde. Er hat viele Siege errungen, er hat über die Philister, über die Ammoniter, über die Syrer, Moabiter und Edomiter hat er gesiegt. Also auch dort hat er David bewahrt und geführt. Und David steigt jetzt hier ein in den ersten 19 Versen in einen Lobpreis, wie Gott ist. Nämlich, er bringt hier 3 Bilder. Und wahrscheinlich passt das auch zu seinem Weg, welchen Weg er gegangen ist. Er war oft in der Einöde, in der Wüste, bei Felsen, in Höhlen. Und es ist auch das erste Wort, ein Fels. Gott ist wie ein Fels, so stark wie ein Fels. Und David hat das erlebt, dass Gott ihn bewahrt. Er wäre fast umgekommen, aber Gott hat ihn befreit und auch ihn bewahrt. Er ist aber auch das zweite Wort, ein Befreier, der Herr, und eine starke Festung. Und die Frage an dich heute Morgen, ist Gott auch dein Fels? Ist Gott auch deine Festung, auch dein Befreier? Und nach diesen 19 Versen machen diese Bilder von Felsen und von der Und der Befreiung macht, diese Bilder machen der Flut Platz. Nämlich geht es weiter da und kommt das Bild vom Sturm. Und da ist die Zeit vom Exil, als David im Exil war, auf der Flucht. Und er hat sicher auch viele Regenstürme erlebt. Das lesen wir im Psalm 29. Also David war da in der Einöde und dann kommt auch noch ein Sturm. Und das ist ganz schwierig, wenn er da keinen festen Halt hat. Und treffend heißt es in 1. Samuel 20, Vers 3, nur ein Schritt ist zwischen mir und dem Tod. Also wir lesen da, dass David herausgefordert ist. Und wenn du noch nicht verheiratet bist, jemanden kennenlernen möchtest, dann geh mit dieser Person am besten in irgendeine extreme Situation. Weil in einer extremen Situation fallen alle Masken weg und die Person ist so, wie sie wirklich ist. Also wenn du deine Frau, deine Freundin, deine zukünftigste, wenn ihr heiratet bald, freue mich für euch, dann macht etwas Ungeplantes und schaut, wie reagiert der andere. Macht er mich fertig? Ja, du hast nicht mal an das gedacht. Oder wie ist es genau? Und David hatte hier seinen Freund, den Jonathan, und er hat ihn unterstützt und stand ihm bei. Also was tust du, wenn du in den Fluten zu ertrinken drohst? Wie reagierst du dann? Bist du dann dankbar? Ich denke, das ist schwierig. Und leiden oder in Schwierigkeiten sein, das hat aber auch einen Zweck. Gott hat sich dabei etwas überlegt, dass er uns manchmal in Leiden, in Schwierigkeiten hereinführt. Gott hat nämlich David in diesen schwierigen Zeiten vorbereitet. Gott hat Prüfungen geschickt. Wir sehen das auch bei Hiob. Gott lässt zu, dass dieser Hiob geschüttelt, gerüttelt, herausgefordert wird und das ist eine Prüfung von Gott. Und Gott hat aber auch einen ganz anderen Zeitplan. Wir lesen in Galater 4, Vers 4, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Also wir lesen auch, dass hier der David einen ganz bestimmten Zweck auch erfüllt hat, nämlich Gottes Heilsplan, dass durch diese Linie von David, durch seine Familie, kommt der Messias. Und dieses Leiden, diese schwierige Zeit, auch die Pandemiezeit, die hat auch positive Seiten gehabt. Ein Beispiel, meine Großmutter, sie ist in Polen als Polendeutsche aufgewachsen und hat dann flüchten müssen, ist jetzt auch in der Schweiz. Und sie kann nun, dank der Pandemie, dank dieser Technik auch, kann sie ihren polnischen Gottesdienst auf Polnisch in ihrem Wohnzimmer in der Schweiz hören. Und hört Paul Gerhardt Lieder und es ist wunderbar und ich sehe, wie sie sich verändert, wie sie fröhlich ist und diese polnischen Gottesdienste schauen kann. Durch diese schlimme Zeit, durch die Pandemie, hat auch Gott was Gutes getan. Online-Gottesdienste sind möglich. Leute, die noch nie etwas vom Evangelium gehört haben, können nun die frohe Botschaft hören. Dann kommen wir bereits schon zum zweiten Abschnitt. Der Herr belohnte David. Verse 20 bis 28. Also dieses Leiden wird auch belohnt. Wenn wir da standhaft sind, an Gott festhalten, Gott hält uns fest, aber wir dürfen auch an ihm festhalten. Und wir lesen das hier beim David, dass Gott ihn ins Weite hinausgeführt hat. Dass Gott ihm mehr Raum gegeben hat. Gott hat gesehen, okay, der David, der ist mir treu. Ich kann ihm größere Aufgaben zutrauen. Wir lesen dann auch, dass David König wurde. Also Gott bereitet uns vor, prüft uns. Ja, wie wird jetzt dieser Mensch in der Prüfung bestehen? Wird er sie bestehen? Kann ich ihm weitere Aufgaben zutrauen? Mehr Verantwortung? Und diese Prüfungen sind auch eine Möglichkeit, im Glauben zu wachsen. In der Schule des Lebens fördert Gott jene, die in schweren Zeiten die Lektion des Lebens und der Geduld lernen. Können wir auch mit Hebräer 6, Vers 12 vergleichen. Und David hat diese Lektion gelernt. David, er schreibt da, dass er immer Gott treu war. Und da kann man sich fragen, ja, was soll jetzt das? Davids Gerechtigkeit, ist David jetzt selbstgerecht? Wir lesen dort, dass ja, er hat immer die Gebote des Herrn vor sich gehabt. Ist David hier prahlerisch, können wir sich fragen. wie geht das? Aber wir lesen, dass David immer wieder die Ehre Gottes gesucht hat und ihm die Ehre abgegeben hat. Nicht seine Ehre, weil er Gott sogar 19 Mal erwähnt. Also in diesem Kapitel geht es nicht um David. Es geht um Gott, wie er ihm geholfen hat. Und David preist den Herrn in allen Lagen, in allen Gefahren, Situationen. Und stellt euch vor, in der Wüste, da ist es nicht einfach. Und wenn man auch noch verfolgt wird, da ist es nicht einfach, Gottes Gebote zu halten, ihm treu zu sein. Beim dritten Abschnitt, der Herr hat David bevollmächtigt, Verse 29 bis 43, da lesen wir, wie der Herr jetzt konkret David geholfen hat. Also David wurde ins Schwierige hineingeführt und er war da nicht alleine. Wir sind nicht alleine, wenn wir angefochten sind. Wir sind nicht auf uns allein gestellt. Wir haben sogar den Heiligen Geist bekommen, in unserem Fall, wir als Christen, und hier lesen, dass Gott sich herabgebeugt hat zu David. Also gehen wir der Reihe nach, Vers 29, Gott hat David erleuchtet. Gott war das Licht von David, nicht etwas anderes. Gott hat ihn erleuchtet, hat ihm am Leben erhalten. Und vielleicht war diese Furcht auch groß nachher von den Soldaten, wenn jetzt dieser David auch in den Krieg zieht, dann haben sie die Furcht, dass wenn der König stirbt, dann ist alles vorbei. Aber Gott hat es nicht zugelassen, dass die Leuchte Israels, dass die verlöscht wird. Und David berichtet immer wieder, und hier auch im Psalm 27, Vers 1, der Herr ist mein Gott und mein Heil. Also David hat immer wieder Gottes Willen erfragt. Herr, was willst du von mir? Was willst du mit meinem Leben anfangen? Was soll ich tun? Und wenn wir offen sind für Gottes Weg, dann wird Gott dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Dann wird Gott dir auch das Licht geben auf dem Weg, auf den dunklen Weg, auf den steinigen Weg, den wir oft gehen müssen. Vers 30 bis 35, der Herr hat auch David gestärkt. Das ist dieses Bild vom starken Krieger. Und David, kann man sagen, lesen wir auch, dass David ein begabter, ein genialer Stratege war, ein genialer Krieger auch. Er hat ja Goliath auch besiegt, er hat einen Löwen besiegt und da ist auch der Herr dahinter. Der Herr hat David stark gemacht. Vers 36 bis 43, der Herr machte David groß. Und das Spannende ist, David hat sich selber nicht aufs Podest gestellt und hat gesagt, ich bin der Tolle. Nein, der Herr hat David erhöht, weil er sich selbst erniedrigt hat. Auch David, er hat sich selbst eigentlich als Schafhirte gesehen, nicht als den tollen Helden. Und das sehen wir oft in der Bibel, dass Gott sich spannenderweise und irgendwie auch ironischerweise nicht jetzt Saul auswählt, der, wenn er aufsteht, eine Mannsgröße größer ist als die anderen, lesen wir auch, sondern den kleinen David, den Schafhirten, erwählt er sich, um sein Volk, um diese Verheißung zu erfüllen. Und beim vierten Abschnitt, Verse 44 bis 51, der Herr festigt Davids Stellung. David war für viele Dinge verantwortlich, auch als König nachher. Er hat viel Verantwortung getragen. Und da, also wenn man vorne steht, wenn man die Verantwortung trägt, dann kommen oft Leute, ah ja, das hättest du noch so sagen können, ah ja, ich habe das gelesen, warum hast du das nicht erwähnt? Da wird man angegriffen. Und da, das war wahrscheinlich auch bei David so, dass David als König angegriffen wurde, herausgefordert wurde. Was hatte der alles zu tun? Er musste nicht nur Kriege führen, den Feind überwinden, sondern auch Nationen unter sich unter Kontrolle haben. Nationen, die andere Kulturen haben, die eine andere Sprache haben, die nicht den Gott Israels verehren. Das ist eine große Aufgabe. Er musste nicht nur die 12 Stämme Israels einen und führen, sondern eben auch unter diesen Nationen mit Weisheit führen. Und da lesen wir in diesen Versen, in diesem letzten Abschnitt, wie Gott eigentlich Davids Stellung gefestigt hat. Lesen wir im Vers 44 bis 46, dass der Herr David intronisiert hat. Nicht wie Napoleon, der sich die Krone selbst aufsetzt, sondern dass der Herr David bevollmächtigt, ihn auch zeigt, was er tun soll. Er hat ihm versprochen, den Thron zu geben, er hat ihm auch gegeben. Und natürlich wollte keine Nation, dass Israel so einen genialen Strategen hat als König. Das wollte keine Nation und da wurde auch dementsprechend viel Schaden, wurde auch sehr viel gegen ihn gekämpft, gegen diesen David, gegen das Volk Israel. Aber schlussendlich mussten sich alle beugen unter die Herrschaft von David, auch die Anhänger von Saul. Und das fast für mich das fast das Wichtigste, Gott erwählte David. Und das ist die Grundlage für alles, was David tat. Wenn ich mir als Pastor bewusst bin, warum ich bin ich hier, Gott hat mich erwählt, Gott hat mich in den Dienst geführt, das ist so ermutigend, dass Gott jetzt auch hier David erwählt hat. Und das war die Grundlage, das ist das Fundament, das verhebt. Und wir haben hier als Christen, haben wir das Wort Gottes, das verhebt. Es ändert sich nicht, es bleibt das Gleiche. Bist du dir bewusst heute Morgen, in was Gott dich hineingeführt hat, in welchen Dienst? Israel war auch berufen, ein Zeugnis zu sein für die Nationen. Und so sind wir auch berufen, Zeugnisse und Zeugen zu sein für den Herrn. Und immer wieder auch dankbar zu sein, dass wir an Gott glauben dürfen, dass Gott uns erwählt hat, dass wir seine Kinder sein dürfen. Und David hatte auch diese einzigartige Aufgabe und die wichtige Aufgabe, diese Verheißung weiterzuführen. Wenn wir im Alten Testament lesen, vom ersten Kapitel an, dann ist immer die Frage, wie geht es weiter mit der Verheißung? Weil es immer die Frage, ja, wer kommt und zertritt der Schlange den Kopf? Im Studium haben wir gelernt, das ist das Proto-Evangelium, das Versprechen Gottes, einen Retter zu senden, der geistlich gesehen retten wird. Und David, der war nicht der Retter. Es war der Herr, der nachher aus der Linie Davids kommt. Und schließlich war es Jesus Christus, der diese Herrschaft Davids erfüllt hat. Weil auch David war sündhaft, er hat Ehebruch begangen, er hat einen Mord durchgeführt und trotzdem gebraucht Gott diesen David, um seinen Plan zu erfüllen. Also zusammengefasst wollte ich heute Morgen Folgendes sagen. Wir haben hier gelesen in dem Vers 22, in dem Kapitel 22, dass David zurückschaut. David schaut zurück auf sein Leben und kann dankbar sein für das, was Gott tut. Wir sehen, was David bewegt hat, wo er herausgefordert wurde. Wir sehen sehr viele Bilder. Das müsste man alles eigentlich nicht in doppelter Geschwindigkeit, wie ich es vorgelesen habe, sondern in der Hälfte von der Geschwindigkeit einzeln auseinandernehmen und schauen, was sind das für Bilder. Und es ist sehr spannend, Gottes Wort hier zu lesen und zu sehen, wie wurde David da geführt. David erwähnt Gott 19 Mal. Also wir sehen hier, der Fokus ist klar auf Gott gerichtet. Und er hat ihn auch in den alltäglichen Dingen gesehen. In den glücklichen, in den Siegen, aber auch in den Niederlagen hat David auch Buße getan, als Nathan kam. Er hat Gott vertraut auch. Und trotz allen Schwierigkeiten konnte David dankbar sein. Und das dürfen wir auch heute, wenn wir schauen, was hinter uns liegt, die Pandemiezeit, wir wissen nicht, was kommt, Inflation, Krieg. Ich bin ja in Litauen aufgewachsen und ich habe da auch Angst, dass Litauen nicht mehr Litauen sein wird in der nächsten Zeit. Aber da dürfen wir dankbar sein, weil Gott alles in der Hand hat. Gott ist allmächtig und hat alles in der Hand. Und das sehen wir auch in dieser genialen Geschichte von David, wie Gott alles in der Hand hat schlussendlich. Und die wachsenden Probleme, von denen wir gelesen haben und von denen wir auch lesen in den beiden Büchern Samuel, das ließ auch David wachsen. In den schwierigen Zeiten wachsen wir, werden wir stärker. Und das kann auch deine Erfahrung heute Morgen werden. Ich möchte noch beten. Vater, ich danke dir, dass wir lesen durften vom David, dass wir sehen durften, wie David dich erlebt hat, dass er dich im Zentrum hatte, Herr, aber auch, dass er dankbar ist, trotz allem, was passiert ist, trotz allem, wo er durchgegangen ist, durch all die Einöde, durch die Wasserfluten, durch Verfolgung, vor all diesen Bösen, dem er ausgeliefert war, hast du doch, Herr, den David bewahrt. Und so kannst du auch heute uns bewahren, auch die Gemeinde in Thayngen hier, und sie führen und leiten, Herr. Danke dafür die Möglichkeit, hier zu sein. Und danke, dass du uns lieb hast und auch uns heute noch führst und leitest. Amen.